Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 731. Heute blicken wir zurück auf 2 Jahre seit dem CM Punk-Comeback bei WWE. Was ist draus geworden? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, vor 2 Jahren bei der Survivor Series 2023 ist CM Punk zurückgekommen. Lieber Kai, der Punk, der Papa, zurück zu Hause, oder?
Der Punk geht ab, ja. Genau. Nachdem er ja damals irgendwann Wrestling verlassen hat und dann, wann war es? Keine Ahnung, 21 oder sowas bei AW zurück ins Wrestling gekehrt ist und das dann doch nur ein kurzes Gastspiel war. Trotzdem haben wir ihn noch in Wembley mitgenommen, ein letztes Mal. Kam er dann doch zu WWE zurück. Ja. Und das war schon verrückt, oder? Weil ich sag mal, es war natürlich jetzt nicht das erste Comeback, es war so Comeback 2.0, aber es war dann doch irgendwie das Comeback zur WWE, was ja nochmal anders wirkte, oder?
Es war natürlich vom Timing her sehr berühmt, berüchtigt, sagen wir es einfach mal so, wie du schon gesagt hast, ne? 2021, das Comeback zum Wrestling, das war natürlich was ganz Besonderes nach 7 Jahren Auszeit. Zurück zu AEW, da ein Run gehabt mit Höhen und Tiefen, auch dazu haben wir schon mal einen längeren Podcast gemacht hier an der Stelle. Nichtsdestotrotz sehr viel Aufmerksamkeit kreiert natürlich und dann zur WWE zurückgekommen. Und ja, da natürlich auch fast einem Randy Orton ein bisschen das Spotlight gestohlen, der ja bei der Survivor Series ebenfalls dazu zurückgekommen ist. Also ja, es war schon so ein, also im Endeffekt, es war nicht so krass überraschend wie damals natürlich, als es die Meldung gab, dass er zurück zum Wrestling kommen wollte. Aber es war natürlich trotzdem ein riesiger Moment und auch die Reaktion in der Halle war natürlich schon irre, war dann eben natürlich auch in der Nähe von Chicago damals, das war in Rosemont, Illinois, in der Allstate Arena damals und der Pop war ja riesig. Ich habe mir das jetzt vor dem Podcast nochmal angeschaut. Und Kai, es war eben dann auch so, dass damals ganz, ganz viele gesagt haben, na, warte mal ab, in 3 Wochen ist er wieder weg. Dann macht er irgendwas und ärgert sich mit irgendjemanden rum und haut jemanden und schubst jemanden und Triple H fühlt sich, dass sein Leben bedroht wird und dann ist CM Punk wieder weg. Sollte aber alles ganz anders kommen, oder?
Sollte ganz anders kommen. Also man muss jetzt ja auch gerade, wenn man jetzt so guckt, diese 2 Jahre und dann auch mal so ein bisschen CM Punk bei Social Media verfolgt, was ich quasi seit ewig mache. Wir haben ja schon, gerade auch am Anfang, das war ja auch mal so ein Podcast, so dieses Thema, ja, jetzt haben wir ganze Zeit Happy Punk, alles so schön, ich bin zurück, ich bin home. Auch viel Heuchler-Punk, muss man sagen. Also auch dieser Mythos CM Punk hat natürlich auch im Laufe der Jahre immer mehr Federn gelassen, muss man ja ganz krass sagen, sei es jetzt durch AEW oder auch mit ganz viel Zurückrudern, mit ja hier Blood Money in Saudi-Arabien und ach du, sind doch alles meine Freunde, ich entschuldige mich mal ganz kurz, ist doch alles wieder gut, ich hatte einen schlechten Tag, ich habe schlecht geschlafen, Kaffee hat nicht geschmeckt, bin doch euer Punkster, gab's auch. Trotzdem, wir haben jetzt eine sehr Corporate-Version von CM Punk, also es ist nicht mehr dieser Revolutionizer, sondern er funktioniert auch in dieser Maschine WWE irgendwie sehr gut und hat da seinen Spot gefunden. Und ich finde, du merkst trotzdem auch, er ist recht happy und wirkt sehr gesettelt.
Ja, er wirkt ausgeglichen, ne? Ich glaube auch, dass WWE und auch Triple H da im Speziellen sehr viel dafür tun, dass er sich wohl fühlt. Auch wenn man sich das Video zu seinem Comeback, da gibt es ja so ein Behind the Scenes, was natürlich 0,0 authentisch ist, logischerweise, ne, da weiß man natürlich auch, das sind alles Medienprofis, wenn da eine Kamera an ist, werden die nicht gerade sagen, ach, übrigens, das ist für den YouTube-Kanal und dann sagen sie, oh, Punk, du, und hau ab, ne, wissen wir alles, aber nichtsdestotrotz, auch da sind offensichtlich die Wogen geglättet worden, weil speziell CM Punk und Triple H waren früher nie gute Freunde, sondern die haben ja wirklich dann um die Position gekämpft. Jetzt inzwischen haben sie sich wohl darauf geeinigt, nämlich vielleicht auch da auf das, was Punk dann in seiner ersten Promo bei Raw gesagt hat, Kai. Das war nämlich, I'm not here to make friends, I'm here to make money. Und ich glaube, dass sich tatsächlich die beiden da auf den kleinsten Nenner einfach einigen konnten, oder wie siehst du das?
Ja, also guck dir mal so ein bisschen den Kurs an, ne? Das ist ja auch das, was ich so ein bisschen meinte mit Heuchler CM Punk. Er ist halt dann da, um das Geld zu verdienen. Das ist ja auch irgendwie legitim. Ich finde, du merkst trotzdem, dass er eine extrem gute Zeit hat und jetzt auch so dieses, also wir haben auch generell gerade so eine Zeit in der WWE, wo du merkst, es kommen viele junge Leute nach die dann schon vielleicht längere Zeit auch Fan waren, die dann auch viele Bilder haben mit Leuten, die jetzt aber noch aktiv sind. So, ich denke an Cara Jade, Roxanne Perez oder sowas. Du hast ja ganz viele, keine Ahnung, Anfang, Mitte 20-Jährige, die dann Fan von den Leuten waren. Also, ne, dann hast du Leute, die haben, war ja auch bei Bayley damals schon so, ne, hast irgendwie Bilder mit Randy Orton und sowas. Und dass du auch merkst, das, was auch vielleicht damals bei AEW mit diesem Hangman Adam Page-Dingen da nicht so gezündet hat, wo der Punk sagt, komm hier, ich erkläre dir mal, wie das alles funktioniert. Ich glaube schon, dass du auch bei WWE vielleicht Leute hast, die da irgendwie mehr Bock drauf haben, was heißt Bock? Also eher dazu geneigt sind, zuzuhören vielleicht, weil sie auch damals mehr Fan waren, denen vielleicht ein CM Punk auch irgendwie was aus Fansicht bedeutet, wohingegen jemand, der sagt, Junge, ich habe schon auch bei Ring of Honor gewrestelt vor 10 Jahren, ich weiß schon ein paar Grundlagen, du musst mir jetzt nicht irgendwie das Wrestling erklären. Und dass er dadurch happy ist, aber natürlich auch ganz klar, zusammen mit TKO, Geld. Und Geld macht Spaß.
Ich glaube, das kommt halt auch noch sehr, sehr stark mit dazu. Und auch, man sieht das ja auch an seinem Schedule so ein bisschen. WWE hat sich natürlich auch sehr stark auf ihn eingelassen, ne? Und hat wirklich auch sehr oft Shows um ihn herum gebaut. Die Talents außerhalb des aktiven Produkts sozusagen gehen sehr stark auf ihn zu. Wie du schon gesagt hast, man bekommt das ja damit, dass er da gerade in der Anfangszeit ja wirklich nonstop mit den jungen Leuten abgehangen ist. Mit Bayley ist er ohnehin super gut befreundet, das wissen wir. Ja. Und sie war ja wohl auch eine der ersten, die ihn da quasi umarmt hat, so mit den Worten, ich wusste es, als er dann da bei der Survivor Series wieder ankam. Nein, ich glaube, dass er sich da gerade sehr wohl fühlt. Und das ist tatsächlich ein ganz anderer, ein ausgeglichenerer CM Punk als der, den wir dann bei AEW gesehen haben. Vielleicht war auch diese Erfahrung, die er bei AEW gemacht hat, wichtig, dass er vielleicht nicht unbedingt Abstand gewinnt, aber vielleicht so ein bisschen entspannter an die Sache drangegangen ist, als das zuvor der Fall gewesen wäre. Zugleich, wir haben auch schon mal angesprochen, WWE, TKO, natürlich auch echt eine Maschine. Das heißt, da ist man sich auch, wenn man da einen Vertrag unterschrieben hat, sehr, sehr darüber im Klaren, zumindest die meisten Leute, die da unterschreiben, wissen das. Da gibt es eben weit weniger Freiheiten, als man das zum Beispiel bei AEW natürlich auch hat. Und entsprechend dann auch mehr Konsequenzen, wenn du mehr Freiheiten einforderst. Ich glaube auch, dass da sehr viel bewusster miteinander umgegangen wird und vielleicht auch ein bisschen mehr corporate miteinander umgegangen wird, als das bei AEW der Fall ist.
Das glaube ich auch. Also das meine ich absolut gar nicht abwertend, nicht, dass irgendwie abwertend aufgefasst wird. Ich glaube halt, das Ganze bei WWE wird zwangsläufig, weil sie etablierter und größer sind, professioneller gehandelt. Wo ich jetzt denke, bei einem AEW ist es vielleicht einfach familiärer, da hast du dann Tony Khan und dann kommt dann Bryan Danielson, das ist dann immer der Streitschlichter, aber der ist irgendwie auch mit allen cool, mit anderen aber auch nicht. Dann hast du aber auch die Young Bucks, die viel zu sagen haben, die da aber natürlich auch irgendwie ihre Freunde und Favoriten haben. Das merkst du auch halt trotzdem auch bei WWE, bei einem Triple H zum Beispiel. Aber ich glaube, es ist alles nochmal ja weniger corporate, wie du eben sagst. Also du kannst mir nicht erzählen, ich leg meine Hand dafür ins Feuer, dass ein The Miz sich immer noch denkt, ey, Punk ist schon Arschloch. Also, da bin ich fest von überzeugt. Aber das wird eben nicht nach außen getragen. Und das wird auch gar nicht nach außen getragen, sondern eher so dieses, ja, wir haben uns unterhalten, der hat sich entschuldigt und jetzt ist alles gut und wir sind wieder Freunde. Und höchstwahrscheinlich sind sie keine Freunde, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber das wird dann eben so verkauft, dann ist das Thema durch und die müssen sich auch nicht treffen, weil das ist alles so groß und PR-Termine da und da. Und selbst sollten sie irgendwo zusammen sitzen, dann sind die da beide als WWE-Profis, die gebrieft sind und das war's. Also es ist wirklich, also ich kann mich da wirklich nur anschließen, wie du meintest, dass es höchstwahrscheinlich einfach mehr corporate ist.
Ja, und wie gesagt, du wirst das wahrscheinlich auch unterschrieben haben, du wirst darauf hingewiesen worden sein, das darfst du machen, das darfst du auf keinen Fall machen. Und im Normalfall merkt man sich dann sowas auch und entsprechend werden die Leute auch miteinander handeln und miteinander umgehen. Und auch in CM Punk wird da einiges gesagt bekommen haben, was er machen kann und was er nicht machen kann. Wird er vielleicht am Mikrofon mehr Freiheiten haben als die meisten? Na klar, man braucht wahrscheinlich kein Skript, dem reichen ein paar Stichpunkte. Trotzdem wird er gewisse Regeln haben, gewisse Grenzen haben. Nichtsdestotrotz, das Unken, was damals wirklich viele dann mitgebracht haben, der ist ein paar Wochen wieder weg, weil der kann sich nicht unterordnen, der kann sich nicht einfügen. Nee, ist nicht. Also mein gut Punk ist mittlerweile auch, der ist ja meine Altersklasse, also das heißt, der ist inzwischen 47, ist ein Jahr älter als ich. Der ist natürlich dann inzwischen auch jemand, der vielleicht ein bisschen entspannter geworden ist auf eine gewisse Art und Weise, wenn man ihm nicht komplett auf die falsche Art und Weise handelt. Und ich glaube, dass ein Triple H da inzwischen auch gereift ist, um zu wissen, okay, ich kenne Punk lang genug, ich weiß, mit die Knöpfe soll ich bei ihm besser nicht drücken oder die Knöpfe muss ich ganz vorsichtig bei ihm drücken. Ich glaube auch, dass die beiden sich da ganz gut abgesprochen haben. Und dazu kommt natürlich auch der Punkt, ey, wir wissen nicht genau, wie viel Punk verdient, aber der wird garantiert zu den Top-Verdienern bei WWE gehören. Und der weiß auch, dass er nicht mehr bis in die Puppen catchen kann. Das ist ja auch so eine ganz wichtige Geschichte.
Und
auf jeden Fall, was war, ja, bitte, du? Ja,
und ich glaube halt auch so ein Einbinden von einem, also egal wie viele dumme Aussagen er trifft, wie viele Ultrakapitalisten Aussagen er trifft, auch so ein Einbinden von einem Nick Khan zum Beispiel, weil es hieß ja auch damals schon, Vince McMahon wollte mal Punk zurückhaben, dann Triple H war vielleicht so ein bisschen auch dagegen, dass auch seitens Management Sachen mehr corporate gehandelt werden und so. Triple H, egal ob du ihn jetzt magst oder nicht oder wer da wie, wo, mit wem nicht kann, damit verdienen wir viel Geld und deswegen machen wir das. Und es ist komplett egal, ob du jemanden leiden kannst, du hast den jetzt quasi zu leiden, weil das ist eine Cash-Cow für uns, was jucken mich deine Befindlichkeiten?
Ja, und ich glaube auch, dass zum Beispiel so Punkte wie dieser Blood Money Story mit Punk und seine Aversion gegen Saudi-Arabien, ich glaube auch, dass der sich nicht komplett im Kopf umgedreht hat, was das angeht. Aber er ist Medienprofi in dem Augenblick und er ist der Angestellte, der Vertreter von WWE, der nicht auf Konflikt aus ist, sondern, das hat er vielleicht früher mal gemacht, aber jetzt inzwischen ist er eben der Corporate Punk. Und soweit würde ich dann auch gehen, dass er sich da wirklich verändert hat, seine Ansicht auf das Geschäft geändert hat, seine Herangehensweise WWE gegenüber geändert hat. Und du hast das Wort Heuchler angesprochen. Wenn man ganz böse ist, kann man das mit Sicherheit so nennen. Er wird das für sich zu rechtfertigen wissen, vor allem natürlich auch, wenn er einen Blick auf sein Bankkonto wirft.
Klar.
Und tatsächlich ist das auch etwas, was mich so an der Figur CM Punk so ein bisschen stört, weil natürlich war der früher der Rebell schlechthin, ne? Der war das, der Anti-Establishment, er war nicht nur Anti-WWE, aber natürlich auch so vom Look her, von dem Ganzen, was er mitgebracht hat, war er eigentlich so eher so der Outsider. Das ist ja auch die Geschichte, die damals erzählt worden ist. Das ist er jetzt tatsächlich einfach nicht mehr. Jetzt ist er halt eben der Veteran sozusagen, der noch immer die große Klappe hat und immer noch prägnante Worte wählt, aber eben dann auch in der Außendarstellung jemand ist, den du hervorragend als Medienprofi vorne wegschicken kannst, weil er wahrscheinlich auch die entsprechenden Handouts und Richtlinien und ich weiß nicht, was alles gelesen hat, was er sagen darf. Mich würde interessieren, das ist jetzt nur so eine hypothetische Frage, was müsste man CM Punk bei einem Medientermin oder was auch immer fragen, damit er irgendwie aus seiner Haut rauskommt? Weil die meisten Interviews, die wir mit ihm gesehen haben, egal ob es mit Ariel Helwani ist oder ganz vielen anderen, da war er schon sehr entspannt eigentlich und hat auch teils sehr negativ natürlich über AEW gesprochen, das ist jetzt hier nicht das Thema, aber war natürlich auch dann eben sehr auf die WWE-Sicht bedacht. Und ich frage mich, Klar. Was es braucht, um ihn da rauszukriegen.
Also ich glaube, irgendwelche Triggerpunkte wird es da immer geben natürlich, ne? Sache ist dann, ob man einfach das Interview vorher abbricht und sagt, so, das kommt jetzt gar nicht an die Öffentlichkeit. Also es wird ja auch immer, weil auch dieses eine Interview, wo es dann darum geht, ja, mit wem hättest du gerne noch gearbeitet und dann, ne, und wo es dann auch heißt, ja, ich habe auch Matches an andere Leute verschwendet. Es hat mir manchmal so ein bisschen zu sehr Bret Hart Charakter, wenn man ehrlich ist, weil man muss dann auch sagen, die MJF-Fehde war eine der besten CM Punk-Fehden in seinem ganzen Comeback.
Hat er auch gesagt.
Ja, aber also die Sache ist ja trotzdem so mit diesem, ich habe Matches verschwendet an allen, also das Hauptaugenmerk.
Nicht an allen. An allen hat er nicht gesagt.
Denn nein, nicht an allen, aber nein, ich meine, dass er sagt, ich habe Matches verschwendet an alle. Und mir geht's dann darum, auch in diesem Interview, das Hauptaugenmerk wird dann ja auf die negativen Sachen gelegt, wenn es um AEW geht. Also, ne? Und es ist nicht dieses, ja, ich hatte dieses Programm, das war super. Das ist ja der Nebensatz und der Hauptsatz ist, aber ganz viel war ja eigentlich nicht gut. Das ist so ein bisschen das, was mich stört. Und eben auch zu diesem Corporate Punk oder dem damaligen, ich sag mal jetzt gerade so 2010, 2011, 2012, so, da war oder bin ich ja riesiger Fan gewesen oder bin immer noch, wie auch immer, ne? Und ich bin jetzt natürlich auch immer noch Fan. Finde, ist ein geiler Typ. Geiler, beziehungsweise früher fand ich, war ein geiler Typ, jetzt finde ich, ist ein geiler Charakter insofern, weil der beste Vergleich, den ich mal gehört habe, und ich finde, das kann man komplett unterschreiben, der 2011er CM Punk wird den 2025 CM Punk so unfassbar hassen, weil es genau das Gegenteil ist von all dem, was halt damals erzählt wurde. Ja. Und natürlich war, also, ey, das sind Leute, denen Millionen Leute zujubeln. Ich glaube, die wenigsten sind da grundlegend sympathisch. Ne? Jeder hat da irgendwie seinen Ego-Knacks. Aber gerade dieses Anti-Establishment, was damals ja auch als Gimmick irgendwie auch verkauft wurde, aber was man ihm da ganz klar auch abgenommen hat und weil sich's auch irgendwie durch seine Karriere gezogen hat, ist jetzt halt wirklich nur noch ein Gimmick. Das ist so ein bisschen das Problem dabei. Und das ist auch so ein bisschen mein Problem mit dem modernen CM Punk. Ich bin trotzdem super happy, dass er wieder zurück ist. Nur viele Promos, die ich damals komplett gefressen hätte, wo ich so mir denke, boah, das ist ja so geil, gucke ich heute und bei manchen Aussagen denke ich mir, ja, also weiß ich nicht, ob du das jetzt auch wirklich so sagen kannst, weil im Endeffekt stehst du dafür auch nicht mehr. Das ist so ein bisschen das Problem.
Ja, das ist es halt so. Aber da hat sich auch ein Punk einfach verändert und gewandelt. Ich glaube, da muss man ihn vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise in Schutz nehmen, weil wir verändern uns alle. Niemand mit Mitte 40 ist mehr so, wie er Anfang Mitte 20, Anfang 30 gewesen ist. Du hast einen ganz anderen Drive, du hast einen ganz anderen Hintergrund, ganz andere Ziele, Wünsche und auch Motivationen einfach, abhängig davon, in welchem Lebenszyklus du gerade drin steckst. Und ich glaube, das darf man hier auch nicht vergessen. Nichtsdestotrotz, natürlich ist das, gerade wenn du so einen plakativen Charakter darstellst, wie ein CM Punk, und auch immer so deine Meinung nach außen trägst, ist der Unterschied schon sehr, sehr deutlich. Natürlich noch gefeatured durch Social Media, durch all das, was WWE mit sich bringt, die Unreal-Doku und so weiter und so fort. Man hat das Gefühl, dass man Punk hier sehr stark eingebunden hat, aber auch wirklich so eingebunden hat, dass er sich extrem wohl fühlt in jeder Position. Mit den Leuten, mit denen er arbeitet, fühlt er sich wohl. Dann auch, da kann man so ein bisschen den Bogen schlagen Richtung dem In-Ring-Geschehen, weil auch darüber wollen wir natürlich sprechen. Ganz wichtig ist, finde ich, wenn wir hier über die In-Ring-Karriere der letzten 2 Jahre von dem CM Punk sprechen, ist, finde ich, auch das Storytelling. Weil du merkst halt schon, dass ein Punk wirklich einer derjenigen ist, die wirklich sich und auch ihren Gegner entsprechend darstellen können und eine Geschichte erzählen können. Letztlich, diese 2 Jahre, klar, da ist eine Verletzung dazwischen, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Trotzdem hat man es geschafft, in diesen 2 Jahren im Prinzip 2 riesengroße Geschichten mit CM Punk und um CM Punk herum zu erzählen, wo noch nicht mal immer unbedingt der Titel eine große Rolle gespielt hat, Kai. Und das ist in der heutigen Zeit schon echt ein Kunststück.
Ja. Also, das hat man ja bei mehreren Fäden gesehen. Also gerade eigentlich, muss man ja sagen, die größte Fäde war die mit Drew McIntyre. Da hattest du kein Belt. Klar, es ging irgendwie immer mal wieder um den Belt und es war quasi so der MacGuffin, also das Story-Teil, um manche Sachen voranzutreiben. Aber im Endeffekt ging es da erstmal um persönlichen Hass zwischen den beiden. Und das hast du dann auch nochmal bei einem WrestleMania-Main-Event auch geschafft, weil du das Triple Threat-Match mit Roman Rollins und Punk, und auch da ging es um kein Belt. In einer Zeit, in der wir auch das Storytelling von WWE immer mehr und häufiger berechtigterweise kritisieren, muss man ganz klar sagen, da hat man wirklich sehr viel richtig gemacht. Oder auch gerade auch die Talents haben da sehr viel richtig gemacht, auch wenn wir jetzt in Richtung von einem Drew McIntyre schauen.
Also auf jeden Fall.
Ohne den, also Batman braucht seinen Joker, also von daher gehören immer 2 dazu. Ähnlich auch wie mit Rollins und Punk, obwohl es da dann auch mal ein bisschen mehr um den Belt ging. Aber man hat es auch wirklich geschafft, da mal wieder richtige Fäden zu erzählen, die nicht sind, ich möchte dein Belt haben, ja, und ich möchte nicht abgeben, sondern Persönlichkeit reinzubringen.
Ja. Deswegen, wir gehen jetzt mal diese 2 Jahre so ein bisschen durch. Also, ich sag's nochmal, allen Unkuhrufe zum Trotz, 2 Jahre ist er da und ich glaube, den werden wir auch nicht so schnell loswerden. Was glaubst du eigentlich, Kai, wie lange wrestelt ein CM Punk? Also, ich meine, ihr sagt 47, wir sagen immer, ne, das 40 ist das neue 30 sozusagen, aber jetzt ist auch schon bald, ist 50 das neue 40 demnächst?
Ich hätte jetzt auch gedacht, mit 50 ist Schluss, oder? Das ist irgendwie, also so kurz vor 50 ist immer so diese magische Linie, auch wenn wir jetzt denken an John Cena, an AJ Styles. Ich glaube, wenn so die 5 vorne ist, denken sich viele, jetzt so langsam geht's, also bis die 5 da ist, muss ich es nicht machen.
Also das ist auch mein Motto bei Headlock, weißt du, wenn die 5 da ist, Leute, sorry, nach 13 Jahre Headlock sind da genug oder so. Das darf man auch nicht vergessen. Also ich bin näher an der 50 als an der 40 mittlerweile. Das ist echt merkwürdig.
Tragisch.
Auch das, ja. Ey, komm, du bist bald auch näher an der 40 als an der 30.
Ich bin dieses Jahr erst 30 geworden, also da habe ich noch ein paar Jahre Zeit.
Ich habe gesagt bald.
Ja. Bald ist ein sehr dehnbarer Begriff.
Richtig.
Nein, also in ungefähr in drei Rechnungen CM Punk bei WWE.
Ja, ganz genau. Wenn wir dann den Podcast machen, CM Punk, 6 Jahre bei WWE, noch immer nicht entlassen.
Beziehungsweise 8 dann.
Das stimmt, 8, ja. Wenn sich ein Thema durch Headlock durchzieht, dann, dass Olaf nicht rechnen kann.
Ich wollte gerade sagen, Mathe Mann.
Genau. Also, wir kommen mal so ein bisschen zurück. Ne? Also, wir waren bei der Survivor Series, auch da Wargames natürlich damals. Und ja, ich habe es gerade angesprochen, das Comeback von Randy Orton natürlich im Main Event. Wir hatten hier ihn an der Seite von Sami Zayn, Jey Uso, Seth Rollins und Cody Rhodes gegen den Judgment Day und Drew McIntyre, der war auch noch mit dabei, aber konnte dann die Babyfaces gewinnen. Aber schlussendlich war dann die große Newsmeldung, war natürlich dann CM Punk ist zurück und hat dann ja auch Anfang Dezember am 11. seine Promo gegeben hier bei Raw. Und vor allem hat er da nicht nur diese berühmt-berüchtigte Aussage getroffen mit I'm not here to make friends, I'm here to make money, sondern er hat auch bekannt gegeben, dass er beim Royal Rumble wrestlen würde. Das war sein erstes TV-Match natürlich. Er hat dazwischen, also zwischen dem 11. Dezember und dem Royal Rumble, dann noch wenige Matches bestritten gegen Dominic Mysterio übrigens bei dieser Holiday Tour.
Ja.
Unter anderem im Madison Square Garden. Und ich weiß noch, was damals wieder rumging, weil der Herr Punk da so ein bisschen einen kleinen Speckbauch gehabt hat. Also das meine ich als Mann in demselben Alter absolut despektierlich. Aber da haben sich auch schon viele Leute drüber lustig gemacht. Aber
ich erinnere mich, ja.
Auf jeden Fall natürlich Richtung Royal Rumble. Punk natürlich einer der ganz, ganz großen Favoriten hier. Für uns, glaube ich, sogar Nummer 1 Favorit. Schlussendlich war es natürlich ein Cody Rhodes, der sich hier durchgesetzt hat und dann Richtung WrestleMania dann eben auf Roman Reigns traf. Die tragische Geschichte hier war aber, dass es ja diesen Future Shock DDT von Drew McIntyre gegeben hat und Punk Freak-Accident-mäßig sich gleich den Trizeps dabei gerissen hat. Und man hat es auch sofort im Match gesehen, hat sich einen Arm gefasst und hat sich ja gefragt, was hier los ist. Und es war ja eigentlich geplant, dass ein Punk auf Seth Rollins bei WrestleMania treffen würde. Und plötzlich hat man einen ganz anderen Weg hier, Kai. Da muss man auf einmal ganz groß umstrukturieren. Und ich sag mal, man hat damals aus der Not eine Tugend gemacht, oder?
Komplett. Also auch ein Drew McIntyre, der das dann auch wirklich aufgefangen hat, wie sonst was. Ne? Das legendäre I prayed for this and it happened. Ne? Ja. Wo er dann wirklich gesagt hat, okay, so Social Media, ja, kann ich auch, ist ganz gut, habe ich eigentlich durchgespielt, aber jetzt bin ich CM Punk Hater Nummer 1. Ne? Also die Kappe setze ich mir jetzt auf. Das hat er durchgezogen. Und das war ja auch die Sache, weil wir hatten dann im Endeffekt Drew McIntyre gegen Seth Rollins. Ne? Und bei Mania war dann ja auch Punk am Kommentar, hier noch mit dem Arm in der Schlinge nach dem Trizepsriss. Und es ging ja sogar so weit, dass der Drew McIntyre das Ding gewinnt, kriegt seinen großen Moment. Aber selbst dann da damals ist es ja so geendet. Er feiert, ne, hält Punk den Belt ins Gesicht. So hier, guck mal, du sitzt nur am Rand und ich habe hier den großen Moment.
Kommentar war er ja damals, ja.
Ja, genau. Du sitzt hier nur am Kommentatorenpult. So, ich feiere hier und dann ging es ja wirklich provoziert, bis dann Punk ihm die Beine weggezogen hat und wir Damian Priest Cash-In bekommen, um dann diese Feder nochmal weiterzutreiben. Also man hat es eigentlich auch ganz gut genutzt, dass man auch Punk während dieser quasi Abwesenheit oder Ausfallzeit trotzdem in der Feder gehalten hat und die dadurch sogar nochmal weiter heiß gemacht hat. Und muss überlegen, das war dann ja bei Mania, und bis die beiden dann wirklich mal aufeinandertreffen, hat es ja noch bis zum SummerSlam gedauert, weil so ein Trizepsriss, der halt ja auch nicht mal innerhalb von 2 Wochen. Also man hat es da trotzdem geschafft, diese Feder. Also natürlich auch jetzt ein bisschen retrospektiv. Es gab auch mal, wir wissen es alle, wie es immer ist, ja, Raw dümpelt auch mal ein bisschen her. Aber prinzipiell hat man es geschafft, diese Fehde recht heiß zu halten. Weil die Leute natürlich auch erstmal wissen wollten, wir wollen jetzt das erste Mal CM Punk auch in einem Match richtig sehen. Weil wir hatten ja den Rumble, aber Rumble kann es ja nicht zählen. Aber wie ist es denn, wenn der Punkster jetzt mal 1 gegen 1 catcht? Und da musste man sich dann, wie gesagt, noch bis zum SummerSlam gedulden.
Ja, man hat das sehr clever gemacht, ne? Also man hat vor allem natürlich auch sehr stark einen Drew McIntyre hier in den Mittelpunkt gerückt, aber da eben dann auch, ja, logischerweise dann auch diesen Konflikt der beiden immer wieder dargestellt, ne? Und einen Drew McIntyre, der wirklich verzweifelt auf der Jagd einfach nach dem Belt gewesen ist, das dürfen wir hier auch nicht vergessen. Und das war ja dann, im Endeffekt ging es ja dann weiter bei Clash at the Castle in Scotland, also in Schottland damals, Glasgow, Main Event, Drew McIntyre gegen Damian Priest und das war ja natürlich dann auch hier die andere Geschichte, wo wir auch einen CM Punk schon wieder mit dabei gehabt haben, der da eben mitgemischt hat, sodass dann einen Drew McIntyre hier eben als Verlierer rausgegangen ist. Nämlich, da kam dann gab's einen Ref-Bump am Ende und da kam ein zweiter Referee raus und niemand Geringeres als CM Punk war dann plötzlich derjenige, der sich hier als Referee entpuppte.
Was sehr geil gemacht war, weil er ja dann reinrutscht und dann zählt er durch 1, 2, aber dann zählt er eben nicht weiter und dann sieht man, ach guck mal, es ist CM Punk. War ein sehr cooler Moment damals.
Genau, und auch dieser, ich weiß auch noch, das Thumbnail, was ich damals gemacht habe, dieses Bild, wo Punk ihm so eine Mischung aus, hey, hier zwei und den berüchtigten, die zwei Finger, ne, die ja auf der Insel auch gerne mal als Stinkefinger herhalten müssen. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn, hier gibt's natürlich dann darum, dass Punk ihm hier mit den Möglichkeiten, die er damals verletzt gehabt hat, trotzdem noch den Titel wieder gekostet hat und McIntyre trotzdem, der wollte halt sein Belt wieder haben, den er bei WrestleMania eigentlich gewonnen hat, der ihm gestohlen worden ist. Dann geht's weiter Richtung Money in the Bank. Und da sind wir dann angekommen, dass ein Drew McIntyre tatsächlich Money in the Bank gewinnt hier im Opening Contest. Ja, und wie gesagt, diese Gier nach dem Gold zieht dann nicht nur den Drew McIntyre hier mit in die Punk-Krise, sondern auch noch Seth Rollins, Kai. Weil auch diese Sachen, also es werden immer Rollins und McIntyre immer im Prinzip in dieser Geschichte miteinander verwoben sozusagen. Und immer wieder spielen die gemeinsam eine Rolle.
Genau, also weil wir hatten es ja schon noch bei dem Comeback, dass es diese ganzen Videos gab, oh, Rollins ist super wütend, ist aus der Arena gelaufen und sowas, ne? Gerade mit dem bösen Blut zwischen den beiden, was sich auch so in den Jahren immer mehr angedeutet hat. Also auch so abseits vom wirklichen Produkt, sondern eher durch Interviews und sowas. Und da war es dann ja eben so bei dem Match zwischen Damian Priest und Rollins, ging es ja darum, sollte Rollins verlieren, kann er erstmal nicht mehr um den Belt antreten, solange Damian Priest Champion ist. Drew McIntyre casht ein, es wird ein Triple Threat Match. Punk greift aber ein und Damian Priest gewinnt das Ding, was dazu führt, Drew verliert seinen Koffer, Rollins kann nicht mal um den Belt antreten und beide sind sauer auf Punk.
Ja.
Also was natürlich dann ganz gut war und ich weiß aber noch, es gab damals viel Diskussion auch bei uns hier im Podcast, man opfert jetzt hier den Money in the Bank Koffer für diese Fehde, ist das die richtige Entscheidung? Also ich weiß noch, dass wir da damals sehr krass diskutiert haben und retrospektiv kann man sagen, okay, die Fehde hat entsprechend abgeliefert. Das war dann doch irgendwie eine gute Entscheidung, sei mal hingestellt. Das kann ja jeder für sich selbst entscheiden, aber es war konsequent erzählt, so dass man das nachvollziehen kann, weil immer mehr Verlust, ne, Belt weg, Koffer weg, die nächste Chance weg, ein Belt zu gewinnen, dass man auch immer mehr Persönlichkeit reinbringt, weil dann ging es dann ja auch irgendwann natürlich um das Armband, um dieses Bracelet von CM Punk, wo es dann heißt, okay, du versaust mir hier alles, also seitens Drew McIntyre, du versaust mir alles, dann nehme ich dir jetzt auch was weg.
Ja, also ich würde noch mal ganz kurz zu Money in the Bank, ich würde sagen, man hat da hochgepokert, einen hohen Einsatz bezahlt, aber im Endeffekt dadurch, dass du zwei große Geschichten dafür rausbekommen hast, die in meinen Augen beide Aufmerksamkeit geliefert haben und gute Geschichten und Matches auch geliefert haben, würde ich sagen, hast du da auf jeden Fall den Einsatz wieder rausbekommen. Und ja, man kann sagen, das war, natürlich hat man den Koffer auf eine Art und Weise geopfert, aber auf eine sinnvolle Art und Weise und im Vergleich zu anderen misslungenen Cash-ins, die wir schon in der Vergangenheit gehabt haben. Eine schöne Grüße an Damien Sandow zum Beispiel.
Ach, ja gut.
Genau, Bracelet ist jetzt hier auch so ein Thema. Wir haben dann die erste Konfrontation der beiden, das erste Match der beiden haben wir dann bei dem SummerSlam natürlich gesehen. Und auch damals hat man da wieder einen Seth Rollins reingebracht, der nämlich als Special Guest Referee hier da war. Und da hat man dann schon gemerkt, dass gerade auch ein Punk eigentlich blind vor Hass auf beide gewesen ist, wenn man ehrlich ist, ne, weil auch selbst als dann er sein GTS durchgebracht hat und Rollins hat gezählt und ein McIntyre kommt halt raus und dann gab's natürlich die Diskussion mit dem Guest Referee und letztlich hat der Hass auf Rollins Punk hier das Match gekostet und auch da hast du quasi die eine heiße Geschichte gehabt und die andere Geschichte im Hintergrund hast du weiter aufgebaut. Deswegen finde ich, hat man das sehr, sehr clever gemacht eigentlich, oder?
Ja, also komplett. Da natürlich auch Drew McIntyre ja in dem Sinne nicht clean gewonnen. Es gab ja auch da einen Low Blow, ne?
Genau.
Also dieses klassische Booking-Finish mit Ref-Bump hin und her und alles. Also war da schon ordentlich. Ne? War ja auch die Zeit, wo dann Drew McIntyre immer wieder mit dem Bracelet rumgelaufen ist. Deswegen auch CM Punk dann sehr blind vor Hass in alle Richtungen. Rollins aber auch natürlich, wütend auf den Punk eben wegen Money in the Bank, weil er nicht mehr um den Belt antreten darf. Also du hast da schon eigentlich bei allen Parteien gut Hass geschürt.
Genau, und deswegen die Geschichte ging dann letztlich einfach weiter und ja, statt um Gold ging es ja eben um die Bracelet und wir haben dann ja im weiteren Verlauf den Einsatz des Straps, des Gürtels gesehen und dann haben wir eben bei dem nächsten Event, das war hier dann in Deutschland, der Bash in Berlin, hatten wir dann ja das Strap-Match zwischen Punk und McIntyre und da muss man sagen, das hat Punk damals überraschend klar gewonnen, oder Kai?
Ja, ich finde es immer noch krass, weil du musst überlegen, das war ja der erste große Sieg von Punk seit seinem Comeback, ne? Weil jetzt mal irgendwo im Madison Square Garden bei einer Hausshow Dominic Mysterio zu besiegen, ist natürlich eine Sache. Aber sonst klar, Rumble hast du halt verloren. Dann beim SummerSlam gegen Drew McIntyre hast du verloren. Und dann ist dein erster Sieg bei Bash in Berlin. Muss ich sagen, finde ich auch ganz geil, dass ich dabei war. Bin ich ganz ehrlich. Also wir haben uns ja auch damals alle gewundert. So, okay, krass, der wrestelt jetzt hier irgendwie bei diesem, sind wir ehrlich, bei diesem BC-Pay-Per-View, wie wir gerade häufig auch diese Europa-Shows manchmal bezeichnen. Das war schon eine Überraschung zu sagen, ach guck mal, die packen jetzt irgendwie die Fehde hier auf die Card. Okay, ist krass. Ja, und wie du sagst, hat Punk dann auch eigentlich recht klar gewonnen. Was aber auch dazu führt, dass wir ein 1-1 haben. Mhm. Weil, ne, Drew das erste Mal gewonnen, Punk dann in Berlin holt sich den Sieg im Strap-Match, nimmt auch sein Armband zurück. 1-1, was brauchen wir also? Rubber-Match.
Genau, und da ging es dann ins Hell in a Cell bei Bad Blood. Man muss dazu noch mal ganz kurz sagen, dass Punk 2024 relativ wenig gewrestelt hat. Natürlich bedingt durch die Verletzung, aber man hat da auch, glaube ich, darauf geachtet, dass er nicht so von 0 auf 100 geht sozusagen, sondern dass er auch nach der Verletzung sich erstmal wieder ein bisschen erholen konnte. Und der hat in dem Jahr nur 9 Matches bestritten. War aber trotzdem sehr präsent in den Shows, aber auch da immer mal wieder eine Pause eingelegt. Das ist so ein wichtiger Punkt, weil zum Beispiel 2025 hat er 34 Matches bis hierhin bestritten. Also das ist schon deutlich mehr, als er es da gemacht hat. Ne? Natürlich da auch die lange Ausfallzeit.
Wollte ich natürlich auch sagen, der war ja das halbe Jahr auch verletzt. Ne?
Genau, ist natürlich, aber er hat auch bei Weeklies jetzt nicht ständig gewrestelt zum Beispiel.
Und das ist nämlich so eine Sache, da kommen wir später noch drauf. Du merkst auch, dass jetzt auch in Weeklies deutlich mehr wrestelt. Das ist mir auch bei der Recherche für den Podcast aufgefallen. Wenn man da mal so schaut, die Matches, ich sag mal, ich zähle jetzt Hausschau-Matches eher weniger dazu. Ne? Klar, ist natürlich auch Wrestling und ist auch ganz viel Arbeit, aber ich habe halt immer geguckt, okay, wie so die Präsentation in den Shows und du merkst natürlich auch, gerade jetzt auch natürlich durch die Vision, ist hier mal ein Tag-Team-Match, da ist mal noch ein Tag-Team-Match, hier geht's nochmal gegen Bronson Reed, da ist mal mit Bron Breakker. Also da war schon deutlich mehr dieses Jahr auch im TV.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also deswegen, das spiegelt sich auch in der Statistik einfach wieder, dass er da wesentlich aktiver gewesen ist. Aber ich habe auch immer den Eindruck, das ist vielleicht auch was wir hier ansprechen können, im Gegensatz zu seiner AEW-Zeit, wo Punk ja auch wirklich teilweise Sachen gemacht hat, wo man sich gefragt hat, warum tust du das? Und ich blicke zum Beispiel in Richtung Buckshot Lariat damals, was nicht nur mehrfach daneben gegangen ist, wo sich auch noch verletzt hat. Aber ich habe das Gefühl, dass er wesentlich bedachter agiert, als das zuvor der Fall gewesen ist. Also die Aktionen, er ist wrestlerisch längst nicht mehr auf dem Niveau, natürlich, wo er mal vor 10 Jahren oder vor 12 Jahren gewesen ist. Das muss man ganz klar sagen. Die Matches sind nicht immer schön und merkst halt eben, dass er der Zahn der Zeit auch wirklich an ihm nagt. Gerade was so Dynamik, Beweglichkeit und so angeht. Da muss man gar nicht drüber reden. Punk ist nicht mehr der Supercatcher, sondern Punk muss, ähnlich wie wir es jetzt in der Geschichte mit einem McIntyre gehabt haben, Punk muss sehr stark über die Geschichte und über die Charaktere kommen einfach. Und das kann er, das ist das Gute an der ganzen Geschichte. Aber im Ring selber merkt man das schon. Ich wollte aber nochmal hervorheben, dass er dafür eher bedacht wrestelt, oder? Also er achtet stärker darauf, dass er nicht unnötige Risiken eingeht und wenn dann allerhöchstens in den wirklichen Blow-Off-Matches, oder? Wie siehst du das?
Ich finde, das ist auch generell eine sehr gute Überleitung zu dem Match, zu dem wir jetzt kommen, weil ich unterschreibe das, dass er definitiv nochmal safer und sicherer wrestelt. Man muss ja sowieso sagen, also der Stil von einem Punk, gerade jetzt auch in der WWE, war jetzt ja nie so hyperspektakulär. Ne? Also da jetzt, wenn wir jetzt an den High-Flying-Moves gucken, da war es halt eben der Diving Elbow oder sowas. Aber ich habe auch das Gefühl, dass gerade bei diesem AEW-Run, vielleicht wollte er auch sich selbst noch mal so ein bisschen mehr beweisen oder so, nach dem Motto, ich kann's noch, ich kann auch mithalten. Das hat er jetzt vielleicht abgelegt, dass er das in seinen Matches machen muss und dann wirklich überlegt, kriege ich die Aktion hin, macht die Sinn? Also, und auch jetzt haben wir noch manchmal Probleme, nur das ist dann weniger gefährlich mit diesen klassischen, ich mache den GTS, der Gegner landet auf mir, Move, der jetzt auch schon dreimal nicht geklappt hat. Ne? das hat man ja trotzdem noch. Aber es gibt dann eben auch diese großen Matches, namentlich Bad Blood gegen Drew McIntyre im Käfig. Da wurde sich nicht geschont auf beiden Seiten. Also ich glaube, wir erinnern uns alle an den Drew McIntyre-Spot mit der Claymore, die daneben geht und dann mit unteren Rücken auf der Treppe landet. Aber auch so, die haben sich da generell in diesem Match ordentlich gegeben.
Absolut fantastisches Match. 5-Sterne-Brecher, den wir da gesehen haben. Blutmatch auch, das muss man ja bei WWE auch nochmal absolut hervorheben. Also ein hart geführtes Match, auch wenn wir keine Reißzwecken, sondern nur Perlen bekommen haben. Perlen vor die Säue. Aber nichtsdestotrotz war das ein herausragendes Match, wo die beiden sich A, nichts geschenkt haben, aber auch einfach eine tolle Geschichte erzählt haben und ihre ganze Fehde quasi nochmal in dieses Match verpackt haben. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war die beste Fehde, soweit gehe ich, vom Jahr 2024 bei WWE. Und das hier war der absolut krönende Abschluss. Und das musst du auch erstmal schaffen. Die standen ja schon zweimal miteinander im Ring und beim dritten Mal haben sie dann eine Fehde, die 10 Monate alt ist, wirklich dann auf den Punkt beendet mit dem besten Match, was sie in der Trilogie gehabt haben. Also, das ist schon was Bemerkenswertes. Und da gehören beide zu, sage ich jetzt auch nochmal. Wir wollen jetzt hier nicht nur CM Punk Lobhudelei betreiben. Denn Drew McIntyre hat hier mindestens genauso einen großen Anteil daran, dass diese Fehde funktioniert hat und dass auch die Matches funktioniert haben.
Ja, nur damit jetzt keiner ein Wort auf die Goldwaage legt. Cody Rhodes gegen Roman Reigns, Road to WrestleMania bei WrestleMania 40 war auch nicht so verkehrt als Fehde über Umwege.
Ja, aber die war ja noch länger. Aber
ja. Ja, ich wollte also, nur sagen, dass jemand sagt, wie kannst du das Match nicht erwähnen? Das war das beste WrestleMania-Finish aller. Ne, deswegen. Ich wollte dich nur schützen vor möglichen Kommentaren, die kommen können.
Ja, okay.
Manchmal bin ich auch auf deiner Seite. Selten, gewöhnlich nicht dran, aber manchmal.
Bist du heute mein Seth Rollins, bist du heute mein Shield, ja?
Let me be your Shield, genau. aber grundsätzlich schließe ich mich dir auf jeden Fall an. Also ich finde auch, das war die beste Fehde des Jahres. Allein mit diese Art, wie man es konsequent erzählt hat, wie man da auch Drew McIntyre nochmal diesen Hater-Twist gegeben hat. Also ich fand das rund auch mit dem, jetzt wenn man es halt betrachten kann, auch mit dem Cash-In, mit dem Titelsieg von Drew McIntyre. Also im Endeffekt kann er einem auch trotzdem so ein bisschen leid tun, weil also, ne, wir loben den die ganze Zeit und sagen so, Mann, geil, Drew, richtig Hammer, geiler Typ. Viel gewonnen hat er trotzdem irgendwie nicht. Hat natürlich unser Ansehen bekommen, wir alle sagen, Mann, ey, Drew, wirklich, der reißt sich da echt einen Arsch auf. Aber jetzt so das große Gold kriegt er halt trotzdem nicht. Das ist so das Einzige, was man da so ein bisschen kritisieren kann.
Jo, und Punk danach erstmal kurze Pause, ne, nach so einem harten Match kann man sich auch mal ein bisschen Urlaub gönnen und kehrt dann ja zurück vor den Wargames als 5. Mitglied von Roman Reigns Team damals. Da hatten wir die Geschichte mit der alten Bloodline und der neuen Bloodline sozusagen. Und ja, natürlich haben wir auch einen Paul Heyman mit dabei gehabt und den gefallen, den hatten wir auch natürlich noch.
Ich wollte sagen, da fing es natürlich dann auch an, ne?
Ja.
Punk ist an einem Bloodline-Team, wir haben die Reibungen zwischen Punk und Roman Reigns, wir erinnern uns alle an die Zeit, die sie da beide im Shark Cage verbracht haben mit, hier, du gehst jetzt raus, du gehst nicht raus und Punk, der dann einfach dann vorbeiläuft, die Spannungen zwischen den beiden, den Gefallen von Paul Heyman. Da hat man dann ja auch schon quasi das losgetreten, was dann bei Mania mündet und hat es dann in den nachfolgenden Wochen und Monaten konsequent weitererzählt, indem man natürlich dann noch einen Rollins reingeholt hat. Und wir haben ja auch da, also nur als kleine Zusammenfassung, ja auch lange Zeit spekuliert, manche mehr, manche weniger. Ich weiß noch, dass Chris quasi am Anfang schon meinte, Mania, Triple Threat Match, leg mich fest. Und ich habe auch immer gesagt, ja, warten wir mal ab, mal gucken, was kommt oder ob doch nur Rollins gegen Roman ist und hin und her. Aber er sollte recht behalten, denn wir haben dann ja auch beim großen Netflix-Debüt von Raw Punk gegen Rollins bekommen. Direkt als erstes großes Match.
Ja, und das ist ja auch ein Match gewesen, was, da habe ich auch damals so ein bisschen die Geister dran geschieden, wie gut das wirklich gewesen ist. Aber was da vielleicht die größte Überraschung war, das hat sich fast angefühlt wie ein Finale von dieser Fehde.
Ja.
Und Punk hat das relativ klar gewinnen können. Und wir haben gesagt, ja, dabei war das erst deren erstes richtiges Match aufeinander, nachdem die Fehde so langsam warm gemacht worden ist. Und da haben wir gesagt, ja gut, jetzt ist ja die Fehde fast schon vorbei. Aber tatsächlich sollte sie dann erst losgehen und gerade Richtung Royal Rumble und Road to WrestleMania dann nochmal richtig Fahrt aufnehmen, Kai. Weil im Rumble selber sind ja gerade diese drei großen Charaktere, Punk, Rollins und Reigns, ja dann nochmal stärker aneinander geraten.
Ja, und ich muss auch sagen, gerade dieses Match bei Raw war halt auch der Grund dafür, dass ich sage, ach du, ich gehe jetzt irgendwie schon davon aus, dass die Fehde jetzt erstmal vorbei ist. Wie du eben sagst, das Ganze ging dann recht schnell beim Rumble weiter, weil Punk hat dann ja beide rausgeschmissen. Rollins und Roman.
Mhm.
Wohin dann natürlich, also, und danach wurde er dann von Logan Paul rausgeschmissen. Das war so semi-gut. Aber dann hat dann ja auch Rollins beide attackiert.
Genau.
Ja, und da natürlich hat sich dann verdichtet, dass man denkt, ja, es könnte doch schon in Richtung Triple Threat Match gehen.
Genau, und das hat sich ja dann auch weitergezogen. In den kommenden Wochen dann eben hat man auch Elimination Chamber natürlich gehabt. Da war Punk dann eben auch mit drin. Das war ja damals auch die Show in Toronto. Und wir sind noch nicht bei der John Cena Heel-Zeit angekommen, aber John Cena sollte an dem Abend natürlich zum Heel werden und seine Seele verkaufen. Und hier im Elimination Chamber Match haben wir schon so einen Mini-Funken davon gesehen. Da war ja John Cena dabei, ist hier im Punk, Damian Priest, Drew McIntyre, Logan Paul und eben Seth Rollins. Seth Rollins schon eliminiert, hat aber nach seinem Ausscheiden noch Punk angegriffen und das konnte wiederum John Cena für den STF nutzen und hat da auch nicht groß gezögert, sondern hat direkt zugeschlagen. Punk hat dann im STF eingeschlafen, hat nicht ausgetappt.
Ja.
Und natürlich dann hat Rollins ihn sozusagen die große Chance gekostet, hier eben zu WrestleMania zu fahren und damit war es dann schon klar, okay, jetzt muss man nur noch diese Fäden übereinander kriegen. Und die Fäden meine ich mit Roman und Rollins und Punk. Und da hat man ja dann auch die Geschichte mit Paul Heyman noch mit reingebracht. Ne? Zu wem gehört denn jetzt Paul Heyman? Ist er jetzt auf der Seite von Punk? Ist er auf der Seite von Roman? Und was macht eigentlich der Rollins da? Und surprise, surprise, bei WrestleMania war es dann eben so, dass Paul Heyman dann gegen seinen Tribal Chief und gegen seinen alten Kumpel, Weggefährten CM Punk geturnt ist, zu Seiten von Seth Rollins und damit dann eben auch das Match hier entschieden hat.
Also was ja übrigens dann so ein bisschen Deckel drauf gemacht hat, wo man dann gesagt hat, okay, jetzt gibt's das Triple Threat Match bei Mania, war es dann ja eben so, dass es dann am 10. März bei Raw noch zwischen Punk und Rollins das Steel Cage Match gab,
richtig,
wo ja dann ja auch der Eingriff kam von dem Roman Reigns. Das hat ja Rollins gewonnen, weil er von Roman beim Beatdown aus dem Käfig rausgezogen wurde. Und hat ja dann Roman beide verwuchtet, also ein Punk und ein Rollins. Und dann wusste man, alles klar, jetzt ist es wirklich jeder gegen jeden Triple Threat Match. Das war ja so dieses Ding dann ungefähr so 5-6 Wochen vor Mania, was dann auch gesagt hat, okay, das ist jetzt der Fahrplan, wir kriegen das Triple Threat Match.
Ich finde, was du hier eindeutig siehst, ist, dass WWE sehr stark auf Punk als Main Eventer hier setzt, oder? Weil dieses große Programm, gerade auch mit den Main-Event-Dauerbrennern Reigns und Rollins, das ist schon sehr eindeutig, dass das auch showübergreifend sowohl bei Raw als auch bei SmackDown hier sehr oft einfach im Mittelpunkt gestanden hat. Und ja auch zu Recht dann eben WrestleMania 41 Tag 1 ja dann abgeschlossen hat.
Ja, yep. Und das ist dann die Frage, ob es dann auch, dann hatten wir auch den Gefallen, ne? Ja. CM Punk kriegt sein WrestleMania Main-Event, er kommt mit Paul Heyman raus. Also wir haben ja wirklich damals auch, was haben wir spekuliert, was es sein könnte. Im Endeffekt war es dann eher so eine banale Sache wie, du machst mein Entrance mit mir bei Mania, ne? Aber grundlegend war es halt schon echt ein cooles Ding und auch dann damals dann diesen Punk-Entrance im Main-Event zu haben mit so halb mit This Fire Burns. Das war schon eine sehr geile Sache und Rollins dann auch als Sieger mit dem überraschenden Turn von Paul Heyman, wo man ja auch schon ein bisschen länger spekuliert hatte. Das war schon verdammt cool. Also es war auch, doch war schon das beste Match von Mania, oder?
Ja, ich glaube, wir haben uns so genau darauf geeinigt, ja.
Ja. Ja gut, wir haben die Review nicht zusammen gemacht. Ich war zu der Zeit verhindert in Las Vegas selbst.
Ach, Las Vegas, Las Megas, ist doch egal hier. Da können wir im Jahresrückblick nochmal drüber sprechen, Kai. Den haben wir
das
auch
stimmt.
Noch ausstehen.
Das stimmt.
Deswegen ist das hier fast schon ein bisschen Foreshadowing auf die ganze Geschichte. Ja, und natürlich dann eben CM Punk erstmal ja betrogen worden sozusagen. Ne?
Also heartbroken.
Der Gefallen, der hat nicht ganz so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Und natürlich dadurch hat die Geschichte mit einem Seth Rollins dann noch ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen. Und Seth Rollins hat sich ja dann auch noch Unterstützung mit dazu geholt, nämlich dann in Form von The Vision, die ja dann auch hier quasi in der Folge sowohl Punk als auch Reigns ja dann platt gemacht haben und aus dem Weg geräumt haben. Bis dann Punk auch ja einem Rollins hier wieder ein Schnippchen geschlagen hat, nämlich im Match gegen Jey Uso, wo es dann im Mai eben ein Title-Match gegeben hat um die World Heavyweight Championship und da hat Punk eben mit eingegriffen, hat Rollins hier den Belt gekostet und im Endeffekt dreht sich's ähnlich hier wie bei der Fehde zwischen McIntyre und Punk, weil im Endeffekt geht's nur darum, wer kostet den anderen wann, wie, wo die Titelchance, oder?
Ja, also so dieses, ich gönne dir gar nichts und ich verhindere hier alles, ich verhindere jeglichen Erfolg. Und das war dann auch bei den beiden natürlich Thema. So. Im Endeffekt ist es ja schon fast mutig. Also wenn man überlegt, wie oft man Rollins gegen Punk gestellt hat, weil du hast es ja häufiger gesehen auch schon. Du hattest das Match bei dem Netflix-Debüt, du hattest sie dann natürlich bei WrestleMania zusammen. Er war auch Teil dieser Drew McIntyre-Fehde und du hast dich schon mehrfach so gefühlt, als wäre diese Fehde abgeschlossen auch. Ne? Du hast ja mal das Steel Cage-Match gehabt und dann hat man ihm gesagt, ja, aber wir erzählen es nochmal und das Finale haben wir dann ja gar nicht bekommen aufgrund der Verletzung von Rollins, kommen wir später zu. Aber es war schon sehr oft Punk Rollins, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Das war schon sehr oft und ich weiß auch, dass wir zwischendurch gesagt haben, jetzt kommt mal zum Punkt, ne? Also ich fand, die Fehde war nicht ganz so hitzig, nicht ganz so gut erzählt wie die gegen McIntyre. Ja. Bei McIntyre war noch ein bisschen mehr Feuer drin einfach und bei den beiden hat es nicht so 100% geklickt. Vielleicht auch, weil man hier zu viel reingeworfen hat. Kann es daran auch liegen, Kai? Weil Rollins, Punk und McIntyre, da hatten wir sehr stark so gehabt, so die beiden eigentlich gegeneinander. Vielleicht noch Rollins mit dabei und vielleicht noch Damian Priest, so im Sinne von der lachende Dritte. Aber hier haben wir eben einen Reigns noch mit dabei, einen Heyman, dann The Vision und so weiter und so fort. Das ist schon sehr viel gewesen, oder?
Ja, also mein Hauptproblem ist, ich würde übrigens noch mal kurz einschmeißen, wir hatten auch noch bei Night of Champions John Cena gegen CM Punk. Das will ich immer nur so kurz so, das hatten wir auch noch. Ne?
Saudi-Arabien übrigens.
Saudi-Arabien, geil, Leute, mir tut alles leid, ich habe schlecht geschlafen. Meinte ich alles nicht so, das hatten wir auch noch. War trotzdem cool, dass wir die Paarung bekommen haben. Also jetzt bei allen Gags oder sowas.
Hat auch Rollins eingegriffen.
Ja, hat auch Rollins. Und nur das Drumherum war halt sehr, sehr nervig, muss man ganz klar sagen. Mit diesem Saudi-Ding eben. Trotzdem fand ich es cool, dass wir die Paarung nochmal gesehen haben. Und mein Hauptproblem eben an dieser Rollins-Fehde, muss ich sagen, war halt die Tatsache, dass The Vision so gar nicht an Fahrt aufgenommen hat. Mhm. Weil du hattest, also klar, du hattest die Fehde Punk gegen Rollins, aber du hattest dann auch Punk gegen Rollins und The Vision. Das hattest du halt bei Drew McIntyre nicht. Da war es halt sehr persönlich und hier war es auch persönlich, aber du konntest viel mehr dieses Schema F sehen, was du ganz häufig hast mit, dann können nochmal Bron Breakker und Bronson Reed eingreifen und dieses klassische, wir geben halt Rollins ein Stable und die greifen für den einen.
Mhm.
Und da so ein bisschen zäh.
Ja, das stimmt. Wir dürfen nicht vergessen, im Juni hat sich natürlich auch Seth Rollins noch das Money in the Bank Briefcase geholt, also auch das quasi parallel zu einem Drew McIntyre, ne? Also, dass der den Koffer gehalten hat. Klar, danach haben wir Punk gegen Cena hier. Und dann eben natürlich bei Saturday Night's Main Event, da ne Abschiedsmatch von Goldberg an der Stelle. Im Juli hatten wir dann ja auch die Verletzung von Seth Rollins, der zwischendurch dann dieses Programm mit LA Knight auch noch gehabt hat. Das wollen wir auch nicht vergessen. Und deswegen, das geht da halt so ein bisschen auseinander. Und das hat man, wie ich finde, in der Geschichte nicht ganz so gut gelöst, um dann ja auch Richtung SummerSlam Punk den Belt zu geben. Also Punk hat ja ein Gauntlet-Match gewonnen, war das denn Punk jetzt nochmal Punk hat ein Gauntlet-Match gewonnen, hat dann Gunther beim SummerSlam herausgefordert, hat den auch besiegt und dann hat Seth Rollins, ne, verletzt oder nicht, war er dann natürlich nicht im Endeffekt, hat er dann eben hier den Cash-In gemacht und hat Punk dann übers Ohr gehauen und hat sich hier den World Heavyweight Championship geholt und Punk sozusagen seinen großen Titeltraum beraubt.
Ja, mit diesem hier den Move mit den Krücken, ne, wo er dann die Sachen fallen lässt, war schon sehr, sehr cool. Und auch da wieder dieses klassische, ich gönn dir nix, du hast jetzt hier den Belt gewonnen, machen wir mal nicht so.
Ja.
Den nehme ich dir wieder weg. Also war eigentlich schon eine recht runde und coole Sache. Und auch da ging es dann ja dann wiederum weiter. Du hattest dann natürlich bei Clash in Paris dieses Fatal 4-Way-Match mit Jey Uso, LA Knight, Rollins und CM Punk, was dann ja Rollins gewonnen hat, aufgrund des Eingriffs von einer maskierten Person, die dann aber nicht wie bei Wargames dann direkt auch enthüllt wurde. Das war nämlich Becky Lynch, was dann ja mit sich zieht, dass Punk Hilfe brauchte gegen Rollins und Becky und wen könnten wir da noch zurückholen? Wer kriegt noch ein großes Comeback? AJ Lee, die wirklich ein riesengroßes Comeback mit einem geilen Pop bekommen hat. Und dann hatten wir noch das Mixed Tag Match bei Wrestlepalooza, was dann, ist es das Ehepaar Brooks? Nee, ich glaube, sie hat einfach ihren Namen behalten, ne? CM Punk und AJ Lee gewonnen haben.
Genau, ja. So war das, genau. Und natürlich, ich glaube, das große Problem an dieser Geschichte mit Punk und Rollins ist, dass da zu viel gewollt worden ist. Also man hat so viel damit reingeschmissen, auch dann, und so viel Unterbrechungen dazwischen auch gehabt. Wir hatten natürlich auch noch im weiteren Verlauf dann noch Crown Jewel dazwischen, was auch nochmal so als Brecher gewesen ist, wo wir dann Seth Rollins als World Heavyweight Champion gegen Cody Rhodes gehabt haben, was sich so komplett out of the blue angefühlt hat. Und Crown als ob das, halt,
ne?
Ja, eben.
Muss er ein Crown Jewel Championship verteidigen.
Ja.
Oder ne? Gewinnen, je nachdem.
Genau. Rollins wollte ihn gewinnen, damit er auch endlich mal was hat, was er sich in die Vitrine stellen kann.
Ja.
Ja, und dann schlägt das Schicksal hier auch nochmal blöd zu, wo sich dann Rollins wirklich verletzt, auch bei dieser absolut hirnrissigen Aktion bei Crown Jewel, in dieser Diving Headbutt Coast to Coast gegen Cody, der im Tree of Woe hängt und so, und dann zerschießt er sich hier eben die Schulter. Ne? Und dann wird das Ganze vakantiert, also das Ganze meine ich die World Heavyweight Championship, und wir bekommen es hier im Punk gegen Jey Uso bei Saturday Night's Main Event hier im November, und Punk holt sich dann endgültig seine World Heavyweight Championship, und seitdem ist natürlich der Fokus auch von Punk gegen Rollins weg, weil Rollins halt eben verletzt ist. Ich muss aber auch sagen, dass der Drive von Punk so ein bisschen nachgelassen hat dieses Jahr. Wie ging's dir da?
Ja, also ich finde, du hattest halt eine echt gute WrestleMania-Fehde, ne? Diese Triple-Fehde. Mein Problem ist danach halt ganz klar, muss ich wirklich sagen, The Vision auch, weil diese Fehde mit The Vision auch nicht funktioniert hat. Ich bin halt einfach kein Freund von diesem Stable. Also ich finde gerade jetzt, muss ich ganz klar sagen, jetzt auch aktuelle Raw-Ausgabe, Braun Breaker-Promo, Kusshand, super, ja. Top, richtig, richtig gut. Und ich glaube auch, dass Punk gegen Braun Breaker geil werden könnte, auch promomäßig. Ne? Also ich hoffe, dass dann auch ein Braun daran anknüpft, an diese Leistung, die er jetzt bei Raw gezeigt hat, wirklich sehr, sehr stark für seine erste, also was heißt aber so, diese erste eigene Standout-Promo, wo du sagst, man, die bleibt halt im Kopf. Der hat immer mal geredet, aber du weißt, was ich meine. Das fand ich wirklich gut. Ich hoffe, dass man daran anknüpfen kann, weil dieses Hin und Her mit The Vision und klar, dann hast du auch die John Cena Farewell Tour, da schmeißt man einmal kurz rein. Dann halt auch wirklich dieses Hin und Her mit Rollins Verletzung. Unglücklich. Also du hattest ja auch dieses Jahr ein paar mehr Hürden, über die du irgendwie springen musstest. Also ich sag mal, Punk gegen Drew wäre es auch nicht so geil, wenn sich Drew McIntyre irgendwie nach dem ersten Match verletzt hätte oder Punk. Das ist so ein bisschen das Problem.
Ja, generell das Storytelling in diesem Jahr aber auch nicht so stark wie in den letzten Jahren. Das muss man vielleicht auch mal ganz
komplett
klar sagen, oder?
Also es ist ein übergreifendes Problem, bin ich auf jeden Fall bei dir. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen in Richtung gucke, was könnte noch kommen, sage ich, okay, Braun hat Punk gepinnt, hat damit Anrecht auf ein Belt, das kann gut eine Storyline lostreten, finde ich erstmal nicht verkehrt.
Nee, haben wir ja auch schon mal drüber diskutiert, dass Braun Breaker vielleicht auch ein ganz guter Übergangsgegner einfach ist und das eben auch eine gute Chance für ihn ist, sich hier zu präsentieren.
Ja.
Punk als World Heavyweight Champion, vielleicht muss man auch noch sagen, hier im Wargames-Match angefangen, ne? Hier Larry's Dad, Rest in Peace Larry übrigens, auch an der
das
Stelle.
Das stimmt.
Ja. Ich war ja generell kein, ich weiß nicht, was ich über dieses Wargames-Match sagen soll, weil so sehr dieser blöde Yeet-Moment, und ich sehe gerade, wie das hier im Punk mit dem Stuhl E-Gitarre spielend da stehen, und mir kräuselt sich gerade wieder alles.
Ich ärgere mich ein bisschen, ich finde, ich hab den, wie man heutzutage jetzt sagt, deinen Crash-Out, ne, auf Neudeutsch. Ich habe den gar nicht genug genossen irgendwie. Das finde ich schade. Ich hätte den viel mehr auskosten müssen eigentlich. Das fand ich ein bisschen, habe ich mich selbst um einen schönen Moment beraubt.
Ach ja, Abjieten im Käfig kommt auf jeden Fall gleich hinter Braun Strowman und Nicholas gewinnen die Tag Team Champions bei WrestleMania, glaube ich.
Ich hoffe, wenn wir bei WXW Anniversary sind, läuft in der Pre-Show-Playlist einfach das Jey Uso-Theme.
We will see. Nein, aber ich finde, dass beim Punk merkt man sehr stark, dass das Storytelling und gerade auch diese das durchdachte Storytelling bei WWE so ein bisschen drunter gelitten hat, jetzt im letzten Jahr. Dadurch ist, finde ich, auch der World Heavyweight Championship Sieg von ihm so ein bisschen unter die Räder gekommen, weil sie so ein bisschen, ja, übrigens, ach ja, wir müssen jetzt, der Titel ist jetzt vakantiert, ihr beide catcht jetzt mal gegeneinander und macht das untereinander aus, und dann gewinnt Punk das Ding irgendwie. Es hat sich nicht so groß angefühlt,
ja,
finde ich, und das ist ein bisschen schade, tatsächlich.
Das ist ja das, was ich meine. Also ich finde, man kann sehr viel kritisieren in diesem Jahr, man muss sehr viel kritisieren in diesem Jahr, nur das ist halt wirklich einfach blöd gelaufen. Weil das ist halt dieses, das große Finale, jetzt so nach dem Motto, keine Ahnung, stell dir mal vor, Cody Rhodes möchte seine Story finishen und Roman verletzt sich vorher und gewinnt und dann halt irgendwie vakantiert. Also, hätte sich jetzt auch nicht so groß angefühlt, glaube ich. Das ist so ein bisschen das Problem dabei einfach.
Ja. Und ich bleib dabei, es war halt einfach zu viel drumherum hier. Ne? Man hat da zu viel gewollt, auch die Sache mit AJ Lee, auch wenn es schön gewesen ist, AJ Lee zurückzusehen, jetzt auch bei Wargames nochmal. Es war da ein bisschen too much und für mich hat das dann auch nicht, trotz der Promos, die dann ja so ein bisschen unter die Gürtellinie abgezielt gewesen sind, hat das nicht so 100% zu dieser Ernsthaftigkeit der Fehde gepasst, weil das dann so auf einmal so einen Soap-Charakter bekommen hat, den es irgendwie nicht gebraucht hätte. Ich glaube, was man sagen kann, Kai, ist auf jeden Fall, dass diese zwei Geschichten, also die Geschichten um Punk gegen McIntyre, Punk gegen Rollins, plus vielleicht noch diese Sache mit Paul Heyman, die großen Momente von einem Punk gewesen sind. Der Weg zur World Heavyweight Championship dann nach seinem Comeback rumpelig gewesen ist, genauso wie manches Match. Also
ja.
Man sieht ihm da durchaus auch das alte an, ich sag's nochmal.
Ja, das auf jeden Fall. Also, das ist ja eher so eine Sache, die man mittlerweile auch häufiger mal merkt. Also, siehst du auch bei einem John Cena teilweise, da haben wir immer noch den Vorteil, er spult halt seine 5 Moves ab und wir sind alle so, Mann, das ist er doch, das ist mein John. So 10 Jahre lang für gehasst, der macht immer nur die 3 Sachen. Ich will das nie wiedersehen und jetzt, komm, mach nochmal einen Flying Shoulder Tackle, bitte noch einen. Also, wie gesagt, also wir haben jetzt mittlerweile diese Main-Event-Riege an 45-plus Leuten, wenn auch noch ein Randy Orton dazu zählen möchtest. Ja, also die Matches werden höchstwahrscheinlich im Laufe des fortschreitenden Alters nicht besser. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist auch absolut bei einem CM Punk so.
Ja, das ist einfach so. Deswegen, das ist auch ein durchaus valider Kritikpunkt und das ist natürlich auch ein Punkt, weshalb man auch Leute wie einen Braun Breaker auf jeden Fall langsam pushen muss, weil die Leute werden alle nicht jünger und das hat jetzt nichts mit Jugendwahn zu tun oder sonst irgendwas, sondern es ist faktisch einfach so, dass man bei einem CM Punk und auch bei anderen einfach merkt, dass das nicht mehr so Ewigkeiten so gut gehen kann, plus natürlich auch die werden auch Matches nicht mehr so gut wegstecken. Wenn ich mir anschaue, dass hier CM Punk wirklich 34 Mal dieses Jahr gewrestelt hat, klar, da sind auch House-Show-Matches mit dabei, wo er dann
deswegen, mit
Penta und Sami Zayn oder Penta und LA Knight gewrestelt hat, wo die dann halt eben wahrscheinlich einen Großteil der Workload quasi übernommen haben. Nichtsdestotrotz, auch das Reisen ist ja anstrengend zum Beispiel, ne? Wenn du halt Übersee und sowas, das darf man auch nicht vergessen. Nichtsdestotrotz, also wo siehst du Punk in 2 Jahren, wenn wir jetzt hier so in 2 Jahresschritten gehen? Was sind doch die großen Gegner, die er ja haben muss? Wo siehst du Punk bei WrestleMania? Kriegen wir dann Punk gegen Rollins dann endgültig, wenn Rollins bis dahin seine Schulterverletzung auskuriert hat?
Also ich meine, du willst auf jeden Fall noch ein Finale bekommen von Punk gegen Rollins. Also das musst du bekommen. Es macht keinen Sinn, es nicht zu machen, weil du hast es halt nie gehabt. Das wird auf jeden Fall noch kommen. Und ich sehe aber auch wirklich jetzt so absehbar, in 2-3 Jahren sehe ich da auch ein Retirement, wenn ich jetzt ehrlich bin. Weil wie gesagt, ich denke jetzt wieder an diese 50, die da irgendwo auch im Raum steht, was das Alter angeht. Und ansonsten finde ich es ganz schwer, Talents zu predikten. Also weil auch da Zeit ist begrenzt. Ich glaube, man pickt sich da auch wirklich entsprechende Programme raus, die man jetzt erzählen möchte. Also ich sag mal, wenn es um Kai Wunschdenken geht, ich würde super, super gerne CM Punk Kevin Owens sehen, was so Promos auch einfach angeht. Da hätte ich super viel Bock drauf.
Wenn Kevin Owens wieder fit ist, ja.
Genau. Da, wenn wir jetzt wirklich, nehmen wir die alten Leute nochmal komplett mit. Ich würde auch nochmal Punk Jericho nehmen.
Ja.
Also jetzt wrestlerisch, vielleicht werft er einfach eine Münze und sagt dann, der hat gewonnen. Also ich muss da jetzt gar nicht zwingend so das Match haben, aber da geht's mir auch um so Sachen wie Promos. Und dann
Dad war Alkoholiker und so.
Ja, genau. Und dann rutscht Jericho wieder mit seiner engen Lederhose, in die er geschossen wurde, wie so ein Weihnachtsbaum, der eingepackt wird. rutscht er wieder auf dem Alkohol da aus. Auch sehr lustig. Und was das junge Talent angeht, da kann man sich super schwer darauf festlegen, mit wem er da arbeitet. Also das kann wirklich alles sein. Also klar, Braun Breaker sehe ich da jetzt natürlich, weil es halt aktuell gerade passiert. Ne? Man muss ja auch sagen, diese Logan Paul-Fehde, die es mal gab, die hat man jetzt auch ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, ne? Weil wir hatten jetzt auch mal, dass ja Punk so 2 Wochen auch Promos mit Logan Paul gehalten hat. Ich glaube, das hat man jetzt einfach aufgrund des Hin und Her im Wargames-Match so ein bisschen geopfert und gesagt, ja, ihr habt euch halt so ein bisschen gezofft, aber Match gibt es halt nicht. Bin ich auch ehrlich gesagt nicht traurig drum. Ansonsten, ich kann mir da auch vielleicht einen Ethan Page vorstellen irgendwann mal. So was Promos an. Also mir geht's halt auch eher darum zu sagen, ich möchte geiles CM Punk Promos haben. Weil, sind wir mal ehrlich, jetzt so die krassen Matches werden da jetzt auch nicht mehr kommen. Die werden halt eher kommen, falls die Fehde gut ist.
Ich glaube, man wird mit ihm einmal nochmal das Main-Eventer-Programm durchgehen. Du machst eine Fehde gegen Cody, du machst eine Fehde gegen Roman. Noch haben sie sich die Hand geschüttelt nach Wargames. Mal gucken, wie lange das hält. Zweimal hatten wir es schon. Vielleicht beim dritten Mal klappt es dann nicht mehr und dann geraten die beiden hier aneinander. Oh, das sollte ich nicht machen. Ne? Mit dem Mittelfinger soll man sich nicht die Brille hochschieben.
Ja, sagen wir mal, Stinkefinger gezeigt. Olaf Effenberg.
Aber ich glaube, die wird man auf jeden Fall hier noch mitnehmen. Ich kann mir auch das vorstellen, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, gegen Logan Paul wird man das machen, weil es unterhaltsam werden kann. Bron Breakker muss man in meinen Augen machen. Und ich würde mir auch wünschen, dass man vielleicht eine längere Geschichte mit Dominic Mysterio hier nochmal anstößt, weil das wäre auch für Dominic nochmal eine gute Art und Weise, wie man hier daraus Profit schlagen könnte.
Ja.
Bin gespannt, aber ich sehe es auch so wie du. Also ich glaube, 2 Jahre, 3 Jahre, es gab ja die Meldung, dass er irgendwie einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben hat. Das heißt, er wäre jetzt noch 3 Jahre da und dann wäre es halt bis zu 50. Und dann gibt es eine große Torte und eine Tortenschlacht und dann ist es vorbei.
Ja.
Kannst du dir so eine Retirement-Tour vorstellen, wie für einen John Cena oder irgendwie so eine Story, dass man ihn hier mit einbindet? Glaubst du, das macht man mit einem CM Punk?
Diese John Cena-Retirement-Tour hat in mir halt so ein bisschen die Angst geweckt, dass man jetzt bei jedem größeren Retirement sagt, warte mal noch ein Jahr, jetzt machen wir erstmal Punk, dann machen wir Orton, dann machen wir Chris Jericho-Retirement. Also, dass man das jetzt sagt, so, wir haben jetzt unsere Formel gefunden, weil John Cena-Retirement-Tour hat Tickets bewegt. Bis zum geht nicht mehr. Ich hoffe jetzt nicht, dass man einfach auf diese Formel setzt. So ein bisschen, Leute, ihr habt doch alle FOMO. Ihr wollt doch nochmal den Punkstar sehen. Ihr wollt doch nochmal den und den sehen. Ich kann mir generell vorstellen, dass man dieses Ding jetzt sehr krass fährt. Jetzt vielleicht nicht so wie bei einem John Cena so groß. Aber bei gewissen Talents, dass man einfach sagt, hä, wieso soll ich denn irgendwie Stories booken? Ich kann doch einfach sagen, CM Punk zum letzten Mal in deiner Stadt. Da kommen die Leute schon. Weil Retirement Tour geht für mich so ein bisschen aktuell auch Hand in Hand mit fehlender Kreativität. Das ist mein Problem. Deswegen kann ich mir vorstellen, ja, auf jeden Fall möchte ich's nicht so umgesetzt wie bei John Cena.
Nee, bitte nicht. Also ich fände es tatsächlich ganz spannend, wenn wir Punk nochmal zum Heel-Turn sehen würden, weil der kann das und der kann das auch entsprechend darstellen. Ich brauche jetzt nicht die Society hier zurück, aber trotzdem kannst du den auch nochmal in eine andere Richtung drehen. Vielleicht gerade auf dem Weg, wenn du sagst, ich setze den jetzt gegen einen Cody Rhodes. Zum Beispiel, da könnte ich mir das super gut vorstellen, auf eine gewisse Art und Weise. Fände ich in Ordnung. Ich brauche aber auch nicht wirklich immer so eine Retirement-Tour. Das kommt. Ich bin da, glaube ich, ganz bei dir. Ich muss die nicht immer haben. Das soll jetzt kein festes Ritual sozusagen werden, wenn man weiß, jemand geht. Ich fand das bei einem John Cena, wenn wir noch drüber sprechen, wie ich das fand, nicht alles.
Aber wenn es legitim ist, das bei einem zu machen, dann ist es bei John Cena natürlich.
Ja, absolut, ne? Genau, das meine ich ja. Deswegen musst du es jetzt nicht bei jedem machen, sozusagen. Ne?
Eben.
Wobei man natürlich auch sagen muss, auch ein Randy Orton hätte es verdient, ja, am Ende vom Tag. Aber egal, anderes Thema. Ich würde auf jeden Fall Punk auf jeden Fall nochmal gern als Heel sehen, weil er sich da auch, glaube ich, nochmal so ein bisschen mehr loslassen kann am Mikrofon und da vielleicht auch nochmal eine andere Seite von sich zeigen kann, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben, würde ich ganz gern mal sehen. Und meine abschließende Frage ist aber jetzt, 2 Jahre CM Punk nach seinem WWE-Comeback. Erfolg, Misserfolg, irgendwo dazwischen, Corporate Punk, Champion Punk, wie ist da dein Urteil?
Frage ist, was nimmst du als Maßstab? Ne? Also irgendwie, nimmst du WWE-Erfolg? Nimmst du, wie nehme ich ihn wahr? So Reputation bei Fans und sowas alles. Schön, dass du einen Zollstock rausholst für die Leute, die gerade ohne Video gucken. Jetzt könnt ihr euch alle überlegen, warum ein Zollstock an Olafs PC liegt. Ne? Weil ich wollte dann einfach nochmal nachmessen und sagen, du, ich glaube, ich komme doch über die 5 Zentimeter. Weiß man nicht. Egal. Für mich persönlich, und ich glaube, das muss halt jeder für sich selbst entscheiden, für mich ist es ein Erfolg, weil ich bin einfach froh, dass ich CM Punk wieder sehen kann. Ich sag mal, diese ganze Podcast, guck in ganz alte Folgen rein, wie oft kam der Gag, oh, es ist Rumble, Punk kommt bestimmt zurück. Und dann ist es irgendwann doch wirklich passiert. Und ich glaube auch für WWE, wenn man sich mal so die Meinung der Leute anschaut, ist das ein Erfolg. Wenn man sich irgendwie die Tickets oder sowas anschaut, ist es ein Erfolg. Also man hat da schon, glaube ich, einen sehr guten Deal gemacht.
Ich glaube auch. Also ich glaube, haben beide Seiten von profitiert. Ich glaube, WWE hat damit gute Zahlen gezogen. CM Punk, wenn man sich so die House-Shows anschaut, die Touren, da ist CM Punk einer der Headliner. Und der wird vorne weggeführt als einer der großen Stars, die nochmal mit hier nach Europa kommen zum Beispiel. Das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges, was man hier schon mal sagen muss. Ich glaube auch, dass seine Außendarstellung gut funktioniert. Den kannst du halt eben auch in die Shows stecken, in die Talkshows stecken oder zu irgendwelchen anderen Terminen. Er ist jemand, der Merch verkauft, aber er ist eben im Ring jemand, der hier und da ein bisschen wackelig inzwischen wird. Das muss man an der Stelle nochmal betonen. Das heißt, er muss da ein bisschen protected werden. Er ist eher jemand, der über die Story kommt, die über den Charakter kommt. Was ich aber tatsächlich sehr mag, weil er damit im Kontrast gerade zu vielen jungen Leuten steht und eigentlich auch sehr gut zu dem WWE-Produkt aktuell passt. Weil da hat Triple H auch mal gesagt, uns geht es eher um die Story und weniger um die 5-Sterne-Matches. Dass die Storys dann zuletzt nicht so gut gewesen sind, ist dann halt ein bisschen doof. Aber es ist so. Also Punk sticht da halt schon mit seiner Art und auch mit der Art und Weise, wie er Promos hält, absolut heraus. Und hat offensichtlich einen Weg gefunden, gemeinsam mit dem Triple H und den anderen Verantwortlichen bei WWE, dass er innerhalb dieser Maschine WWE und innerhalb des Umfeldes WWE da arbeiten kann und dass er sich da wohlfühlt. Und das scheint ja sehr deutlich zu sein. Ich schätze den Punk trotzdem so ein, dass er, wenn er stinkig wäre, würde man das, glaube ich, stärker merken, so häufig, wie er da unterwegs ist. Ne?
Ja.
Deswegen, anscheinend, für ihn scheint das gut zu funktionieren. Er ist jetzt 2 Jahre da und ich glaube auch, dass er dann noch weitere 2 bis 3 Jahre bleibt auf jeden Fall und vielleicht sogar seine Karriere dann eben bei WWE beendet. Wenn da jetzt nicht noch irgendwas ganz Schlimmes passieren sollte und es das komplette Zerwürfnis aus irgendwelchen Gründen gibt, was de facto nie ganz auszuschließen ist. Aber für den Augenblick, auch dass man AJ Lee hier mit reingeholt hat, spricht für mich sehr stark dafür, dass er sich da sehr wohlfühlt, weil wenn er sich nicht wohlfühlen würde, dann würdest du auch nicht deine Frau mit reinbringen, oder? Also ich meine, das ist dann schon ein bisschen absurd. Aber nein, ich glaube, dass es für beide Seiten bis hierhin ein Erfolg ist. Und jetzt mal gucken, wie das eben so weitergeht und ob man es wieder schafft, die Geschichten um ihn herum aufzubauen. Weil ich glaube, das ist der Punkt, damit ein Punk gut aussieht. Da musst du die Geschichte und auch die Matches um ihn herum aufbauen. Und dann kann der Money sein. Das ist er immer noch.
Ja.
So, und dann sind wir durch, Kai, oder?
Dann sind wir durch. 2 Jahre ist hier im Punk. Jetzt bald kriegt er noch den WWE-Jahres-Recap. Das war schon mal ein quasi kleiner Vorgeschmack.
Das stimmt.
Wir haben ja schon mal das Jahr ein bisschen gerecapped für euch natürlich. Könnt ihr euch drauf freuen. Wird dann ne Jahresendzeit eben. Da gibt's dann natürlich, ne, wir gucken ganz besinnlich zurück, was war gut, was war schlecht. Was war sehr schlecht? Zum Beispiel das Yeeten im Wargames-Match.
Ja, nächste Woche geht's hier erstmal weiter mit dem Saturday Night's Main Event, weil da sprechen wir dann auch hier wieder im Freefeed über Saturday Night's Main Event, weil es John Cenas letztes Match ist. Und da wollen wir natürlich dann auch die Emotionen euch gleich auf die Ohren bringen. Und das machen wir dann diesmal nicht nur für Supporter, sondern das machen wir für euch alle hier im Free-Bereich. Und die Woche drauf nehmen wir dann nochmal die John Cena Retirement Tour auseinander und packen da ein Siegel drauf, wie sie es gehört. Ich wollte aber dann zum Ende des Podcasts auch nochmal ganz kurz Danke sagen. Ich habe ein paar Leute, die auch bei der Black Week bei uns zugeschlagen haben. Das waren der Dennis, der Stefan, der Tim und noch jemand, der mir gerade nicht einfällt. Sei euch gedankt, dass ihr euch dabei Jahresmitgliedschaften angemeldet habt und dass ihr uns hier so unterstützt und uns gleich ein ganzes Jahr lang, der Weedy war es, genau, der war es, dass ihr uns ja ein Jahr lang die Treue haltet und da dann eben auch unsere Bonusinhalte hört. Und ja, ein großes Dankeschön nochmal an euch und an eure Treue, generell an alle da draußen, die uns unterstützen, hören, folgen. Wir hatten jetzt auch zuletzt die Spotify Wrapped. Lieber Kai, es ist auch immer wieder schön, da die großen Zahlen zu sehen, wie viele Leute einen da hören, wie viele Minuten teilweise im Jahr gehört werden, was vollkommen absurd ist.
Das ist also wirklich verrückt. Also wenn er sieht irgendwie 19.000 oder sowas Minuten, also das ist schon echt cool. Das ist auch irgendwie quasi so indirekt eine sehr schöne Art von Lob, die man dadurch bekommt.
Ja, ist einfach nur mal wirklich sehr schön. Wir hauen uns ja hier auch wirklich die Stunden um die Ohren und auch sehr oft die Wochenenden um die Ohren. Es ist wirklich auch sehr schön, da nochmal so schwarz auf weiß zu sehen, wo dann auch diese Arbeit hingeht und dass die Arbeit auch wirklich ankommt, honoriert wird. Und deswegen da auch nochmal Dankeschön an alle, die uns da hören, dass euch das hier Spaß macht, dass uns das noch Spaß macht. Ist doch super, so muss das sein. Kai, wir sind aber trotzdem jetzt durch, oder?
Ja, wir sind durch.
Genau, 2. Advent ist vorbei, jetzt geht's dann eben weiter mit dem 3. Advent und dann sind wir schon auf einem ganz großen Weg Richtung Weihnachten. So, Deckel drauf, ich sag Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.